Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite jetzt so offiziell von vorne. Ich muss immer sagen, wenn ich hier vorne stehe, nicht meine Lieblingsposition und bin immer ein bisschen aufgeregt und nervös. Aber ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und denke mir, wenn das nicht so wäre, dann wäre irgendwas verkehrt. Von daher ist das vielleicht ganz gut, dass es so ist, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Und ja, ihr wisst ja, wir reden ja heute über den zweiten Teil, über die zweite Saga sozusagen der Sterndeuter. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle den ersten Teil gehört habt oder auch nicht. Aber genau, für die Vorbereitung heute, ich habe diese Sterndeuter-Geschichte kurz vor Weihnachten auch im Rahmen des Predigtlernseminars irgendwie ausgearbeitet. Und da ist mir dann irgendwie einiges zusammengekommen an Informationen. Und hatte dann vier Punkte sozusagen mir rausgesucht, die ich irgendwie sagen wollte und habe dann in Husum die ersten beiden halt gemacht und habe dann irgendwie gedacht, ja, aber es ist ja nicht mehr Weihnachten, dann passt das jetzt ja irgendwie gar nicht mehr und habe dann gebetet und irgendwie dann trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich darüber reden darf, aber nicht das, was ich vorbereitet habe. Also habe ich dann irgendwas Neues vorbereitet und das, was mir auf dem Herzen gekommen ist oder gelegt wurde oder wie auch immer, fiel mir sehr, sehr schwer irgendwie zu artikulieren und ich habe es jetzt mal versucht und ich hoffe einfach, dass, ja, dass das verständlich ist, dass Gott das nutzt. Er wird es nutzen, das brauche ich nicht hoffen ja, dass das gut ist sozusagen. Für diejenigen, die den ersten Teil nicht gehört haben, wir befinden uns in Matthäus 2, Verse 1 bis 12 und insbesondere haben wir uns auf die Verse 1 bis 7 fokussiert. Und da ging es halt um das Auftauchen des Sterns. Wir haben uns damit beschäftigt, wie die Sterndeuter reagiert haben, als sie diesen Stern gesehen haben und dann auch wie die Schriftgelehrten und auch Herodes damit umgehen, als sie diese Botschaft gehört haben. Genau, das war so der Rahmen der ersten Predigt, des ersten Teils. Und da haben wir dann zwei Lehren oder zwei, wie nennt man das, ja, Lehren irgendwie rauskristallisiert. Und das erste war, dass wir gesagt haben, hey, die Sterndeuter, die waren aufmerksam. Die waren nicht zu sehr beschäftigt mit ihren eigenen Dingen, wie die Pharisäer und der Herodes, sondern sie haben hingeguckt, sie haben geschaut. Und dann habe ich dazu uns eingeladen, unseren Kopf neu zu heben, dass wir neu gucken, okay, wo arbeitet Gott gerade? Sind wir aufmerksam und offen zu sein für das Unerwartete? Und dann der zweite Punkt war dann, dass das die reine Aufmerksamkeit selber, dass die nicht ausreicht, sondern dass es da auch ein Handeln bedarf dahinter. Und dazu habe ich dann auch gesagt, hey, lass uns auch handeln, lass uns auch rausgehen, wenn wir dann hören. Und habe dann resümiert sozusagen und gesagt, hey, die Nachfolge Jesu, die kostet was. Wir müssen irgendwas zurücklassen, wenn wir vorangehen. Aber dass wir wirklich offen sind dafür und dass wir vorangehen. Also noch weiter zusammengefasst, es ging um ein glaubengefülltes Hören und ein glaubengefülltes Handeln als Reaktion. Genau, heute will ich so ein bisschen weiter darüber reden, was denn passiert, wenn wir hingucken, was denn passiert, wenn wir handeln und wie das ausschauen kann. Und bevor ich das mache, und ich werde auch gleich noch ein paar andere Sachen von der ersten Predigt aufgreifen, aber ich will kurz nochmal vorbeten. Jesus, ich bete echt einfach, dass du da bist, dass du in meinen Worten bist, dass auch wenn es schwierig war für mich, das irgendwie in Worte zu fassen, dass es trotzdem nutzt, dass ich wirklich dein Sprachrohr bin und dass dein Wille geschieht, Jesus. Und ja, dass wir wirklich offen sind für dich in allen unseren Bereichen des Lebens, Jesus. Ja, komm, wir laden dich ein. Amen. Ja, so, Wir haben ja im ersten Teil gelernt, dass die Magier, Sterndeuter, Weisen, irgendwie alles irgendwie die gleiche Personengruppe, dass sie höchstwahrscheinlich die gebildetste Elite der königlichen Hofberater im Fernen Osten waren. Und sie kannten nicht nur Sterne, sondern waren auch in fast allen anderen Gebieten, die man irgendwie so auf dem Hofstaater braucht, höchst gebildet, höchst ausgebildet, kannten höchstwahrscheinlich auch die Tora, zumindest Fragmente davon. Und deren Arbeit bestand darin, alte, heilige Texte zu studieren und nach Planeten- und Sternenbewegungen Ausschau zu halten, die man dann irgendwie interpretieren kann in irgendwelche göttliche Botschaften. Und die dann auch für, in deren Fall war das tatsächlich für Kriege und sowas interpretiert werden können, wer wird gewinnen und sowas und halt und so weiter und so fort. Allgemein galt Astrologie und Astronomie, das war irgendwie ein Haufen. Also es waren genau so. Es ging also nicht nur um Sterne, aber auch. Wir haben weiter festgehalten, dass in der Bibel der einzig weitere Ort, wo wir diese Magier, ist ja das Wort im Griechischen, wo wir das auch finden im Hebräischen, ist im Buch Daniel. Und dann haben wir uns irgendwie so diese Vorstellung gemalt, dass die Sterndeuter in Matthäus die Nachkommen sind von denen aus dem Buch Daniel. Und diese Geschichten wurden dem weitergetragen, wie der Gott der Juden Daniel und seine Freunde von Feuer und Löwen befreit hat, wie diese Geschichten dieses jüdischen Gottes, der existiert und irgendwie die Juden oder die Israeliten durch wunderbare Taten da irgendwie beschützt und befreit und Meeresteilungen von den Ägyptern befreit und so weiter und so fort. Also die Geschichten, die schwammen da irgendwie wahrscheinlich rum und sie haben von diesem Gott halt gehört. Und ich habe dann weiter rumgesponnen mit dem Gedanken, dass die Sterndeuter da im obersten Palast sind und da am Lesen und Studieren sind. Manche gucken da raus. Wir haben auch gesagt, es sind mehr als drei, aber ist egal jetzt. Und die gucken halt raus und sehen dann diesen Stern. Und der eine sagt, hey, Junge, komm mal rüber. Ist das der Stern, der vom Messias? Ist das der? Nee, bist du sicher? Und dann gehen die zu den Büchern zurück und wurschteln dann so ein bisschen rum, hin und her und hin und her. Und eine Begeisterung fing an, in denen aufzukommen. Und sagt, oh Mann, das muss der sein, das muss der Stern des Messias sein, der in der Tora erwähnt wird. Und sie wurden begeistert. Das ist der Stern. Wow. Und will ich mal kurz anhalten. Ich habe mich so gefragt, warum wurden die denn begeistert? Also was, dieser Stern, ja, der hat den Messias angekündigt, aber warum wurden die denn begeistert, dass der Messias angekündigt wurde? Das habe ich mich so gefragt. Und dann habe ich auch geguckt, was bedeutet ein Messias? Messias selber, das heißt eigentlich nicht viel mehr, so ganz platt gesagt, als der Gesalbte. Und auch in der Zeit, es war auch so, dass manchmal auch Könige als Messias irgendwie betitelt wurden. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein sonderbarer Begriff, der in sich irgendwie so viel Kraft trägt, wenn man das Wort an sich anguckt. Zumindest nicht außerhalb der jüdischen Kultur, so wie ich das sehen konnte. Und dann habe ich mich so geguckt, ja okay, der Messias aus der Bibel, ist das dann vielleicht irgendjemand anderen? Und die, wie gesagt, die hatten ja auch irgendwo heilige Texte vorliegen und so. Also die wussten auch so ein bisschen was die Juden über diesen Messias deklariert haben. Und dann habe ich mal eingeguckt. Und wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen Spekulation, weil man natürlich nicht genau weiß, welche Texte sie hatten und was sie wussten und sowas. Aber genau, also sie hatten ja irgendwelche heiligen Texte, die sie studiert haben. Und so die wichtigen Texte, die da irgendwie zu der Zeit rumgeschwirrt haben. Da wird unter anderem höchstwahrscheinlich die Schriftrollen von Mose gewesen sein. Die waren zu der Zeit relativ weit verbreitet und galten als relativ wichtig, insbesondere im Judentum. Also relativ ist unterbewertet. Und also die werden die irgendwie zumindest gehört, gelesen und sowas gehabt haben, schätzen die Wissenschaftler und ich somit auch. Und genau, eine weitere Sache haben wir gesagt, dass sie Nachkommen von Daniel waren. Also die Schriftrolle rund um Daniel, die wird denen auch irgendwie geläufig gewesen sein. Weiteres Buch, das große Bedeutung hat zu der Zeit, war das Jesaja oder die Jesaja-Schriftrolle. Die wurde 150 vor Christus aus drei Elementen zusammengebracht in eine Rolle. Und die war auch im Judentum sehr, sehr wichtig, hatte eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Und genau, somit kann man davon ausgehen, dass auch diese Jesaja-Rolle denen zur Verfügung stand. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, keine Ahnung, ich sehe keinen Beleg dafür. Und dann habe ich mir die einzelnen Rollen angeguckt und die erste Rolle, das sogenannte Proto-Jesaja, das ist Kapitel 1 bis, ich habe es mir aufgeschrieben, 39. Und das ist halt der Bereich, wo davon erzählt wird, dass Gott Gericht über Israel ausüben möchte und dafür Babylon und Assyrien benutzen möchte. Und all diese ganze Geschichte, die vor Daniel passiert ist, die wird da drin halt auch erwähnt. Und so kann man auch ausgehen, wenn sie nicht das ganze Jesaja Rolle hatten, dann hatten sie wahrscheinlich wirklich das Proto-Jesaja, also diesen ersten Teil. Die hatten wahrscheinlich noch viel mehr, wie gesagt, aber wir gehen mal davon aus, sie hatten nur diese 7 Bücher, also 5 Bücher Mose, Proto-Jesaja und das Buch Daniel. Und damit hatten die schon, wie ich feststellen durfte, einen riesigen Kontext von Messias, also wer dieser Messias der Juden denn überhaupt ist. Ich habe mir ein paar Sachen mal rausgegriffen und lese mal so ein paar Sachen vor. 1. Mose 22 zum Beispiel, da heißt es, dass der Messias ein Segen sein wird für alle Völker. Also nicht nur für Israel, sondern für alle Völker wird dieser Messias ein Segen sein. Das finde ich eine krasse Aussage. Weiterhin wussten sie, dass der Messias ein Nachkomme sein wird von Abraham, von Israel, Juda und Davids. Ganz viel auch in Mose darüber geschrieben. Dann wussten sie, dass er von einem Stern angekündigt worden ist, wird sozusagen. Das ist klar, sonst hätten der Stern ja nicht so viel Aufsehen erregt. Sie wussten auch genau, wann er kommt. In Buch Daniel 9, 24 ist wirklich eine Zeitlinie von das passiert, das passiert, das passiert und dann kommt er sozusagen. Wirklich eine Zeitlinie, bis er kommt. Und das ist auch richtig verrückt. Also welcher König, normaler König, wird mit so einer krassen Zeitlinie davor angestimmt, dass der dann irgendwann kommt. Also das scheint ja eine große Bedeutung zu haben. So. Das habe ich mir so gedacht und finde ich auch krass. Weiter heißt es, er wird ein Ruhebringer sein, also er bringt Ruhe, Frieden für alle Völker, so, ne? Aber alle Völker werden ihn auch dienen, diesen einen Messias, diesen einen König, alle Völker werden ihn dienen. Ich mache mal ein bisschen weiter noch, er wird Gott mit uns sein, also Gott irgendwo in Person mit uns, steht auch in Jesaja. Daniel schreibt weiter auch sehr viel über seine Macht von dem Messias, finde ich auch faszinierend. Ich lese mal Daniel 7, 13 bis 14 vor. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch, der Messias. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Also man führte ihn zu Gott. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen und sein Reich wird niemals zerstört. Okay. Okay, also nochmal, also ich habe mir das nochmal so vorgestellt, das ist dieser Gott, der die ganzen mächtigen Taten in Israel gemacht hat und zu dem wird der Messias gebracht und dieser Gott verleiht ihm Macht, Ehre und königliche Würde und dann wird das Reich des Messias niemals vergehen. Also das ist eine wirklich steile Aussage über diesen Messias, eine ganz schön steile Aussage. Gebt noch ganz viel weiteres. Ich mache mal noch 3. Dann höre ich auf. Jesaja 11 zum Beispiel, da finden wir ganz, ganz viel. Zum Beispiel, der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, der Geist der Weisheit, der Einsicht und der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Weiter. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Noch weiter. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüfte. Und es gibt mehr und mehr Verse. Aber ich höre jetzt auf, ich glaube, wir kriegen so ein bisschen ein Bild davon, dass es mehr ist als in Anführungsstrichen nur irgendein König. Sondern der scheint wirklich irgendwie krass drauf zu sein. Der scheint wirklich wichtig zu sein. Der scheint, ich habe keine Worte dafür. Also das scheint, ja, so. Und zurück in unsere Geschichte. Da sind jetzt diese Sterndeuter. Sie haben ganz viel diskutiert, okay, ist es der wirklich, sind dann dahin gekommen, das ist der eine, das ist der Messias, der König der Juden, der Gesalbte und diese Realisierung haben wir auch in der letzten, in Husum habe ich das gesagt, treibt sie nun an zu gehen, zu sagen, hey, wir müssen ihn sehen, wir müssen ihn anbeten, wir müssen dahin und sie reisen im Glauben los, überwinden Zweifel und Ungewissheit 2 Jahre lang und kommen dann irgendwann, stolpern wahrscheinlich auch hin und wieder bei Haus Maria an. Und da sehen sie diesen lang gesuchten, gesalbten König der Juden. Wie reagieren sie jetzt? Wie würde ich reagieren, habe ich mich dann gefragt. Und ich glaube, es wäre total natürlich zu sagen, Mensch, wow, das war aber eine Reise, das war aber ein Abenteuer. Klatsch ein, wir haben es geschafft. Yes, Mann, gut. Oder sage, hey, wenn wir zurück sind, hey, das, den Buchdeal, den wir kriegen werden, für diese Geschichte, krass, da werden wir richtig reich mit. Oder jemand anders mag sagen, hey, die Freunde und die Familie, die werden alle so stolz sein. Und unser König, wenn wir zurück sind, der wird uns jetzt so viel mehr Reputation schenken, weil wir haben es ja gewusst. Aber so haben sie nicht reagiert. Lass uns mal lesen, lass uns mal einsteigen in Matthäus 2, Verse 9 bis 11. Matthäus 2, 9 bis 11. Mit diesen Anweisungen des Königs, vorneweg, die waren gerade bei König Herodes eingeladen worden. Und der hat ihm dann gesagt, den Sterndeutern gesagt, hey, geht mal hin, sucht diesen Messias, den König der Juden. Und wenn ihr ihn dann gefunden habt, kommt wieder zurück zu mir und sagt mir, wo er ist, weil auch ich will ihn ehren. Wir wissen natürlich, dass er ihn eigentlich nicht ehren wollten, aber das hat er so gesagt. Also, mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, von Beginn an wussten sie, den müssen wir ehren. Und das war der Grund, warum sie überhaupt losgegangen sind. Und jetzt sehen sie, und was machen sie? Sie ehren ihn. Der Glaube daran, dass es der Messias ist. Und dann dahin zu kommen, durch diesen zweijährigen Reise lang geplagt, wie gesagt, von Herausforderungen, Zweifel und so weiter und so fort, kommen sie jetzt an und da können sie nichts anderes tun, als sich niederzuwerfen, ihn anzubeten und ihn zu erheben. Nochmal zurückgespult. Ich habe mir da so, was haben die eigentlich erwartet? Also, die wussten ganz viele Prophezeiungen und theoretisch wussten sie auch, dass es irgendwie ein Baby sein wird und die hatten ja ganz viel Wissen, aber als sie da wirklich waren, haben sie wirklich ein Baby erwartet? Habe ich mich so gefragt. Weil für mich, ich kenne das ganz häufig, dann habe ich irgendwie ein Wissen über irgendwas, als Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass es recht viel Arbeit ist, eine Predigt zu schreiben. Aber jedes Mal, wenn ich eine Predigt anfange zu schreiben, bin ich total überrascht, wie viel Arbeit das ist. Also das ist einfach, ich weiß es, aber irgendwie in der Realität weiß ich es dann doch nicht. Und ich glaube, den Weisen ging das sehr ähnlich. Sie wussten irgendwo, dass es ein Baby sein wird, aber diese ganzen anderen heftigen Aussagen über diesen Messias haben das wahrscheinlich irgendwie zur Seite geschoben. Und jetzt stehen sie da, sehen dieses Kleinkind-Baby, wissen nicht wie alt, und denken, wow, Gott wurde Mensch. Und dann schießen wahrscheinlich ganze Prophezeiungen durch deren Kopf, die da irgendwo über diesen Messias da sind. Und sie sagen, wow, das ist ein heiliger Ort, an dem ich gerade irgendwo bin. Und dass wir jetzt hier überhaupt ankommen, dass wir das hier überhaupt geschafft haben, dass wir den gefunden haben, das ist die reine Gnade Gottes. Und sie beten einfach an. Die natürliche Reaktion ist, sie beten an. Und Matthäus berichtet uns ja auch innerhalb dieser Verse, dass als Teil dieses Ehreerweisens sie Geschenke übergeben haben. Und auch da, sie mussten das ja nicht tun. Also war jetzt nicht irgendwie Maria, die da irgendwie sagt, hey Jungs, nicht nur Füße küssen, rückt mal irgendwas rüber oder irgendwie sowas. Also es war ja eine freie, natürliche Reaktion, die da ist. Also sie haben gesagt, hey, hier, bitteschön. Sie haben den Herrn gesehen und sie geben einfach, was sie haben. Und was ich hier spannend finde, was mich irgendwie besonders angesprochen hat, werde ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, aber sie gaben nicht irgendwas. Also sie gaben nicht nur irgendwelche wertvolle Ressourcen, sondern sie gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das sind Sachen, die in deren Heimatland irgendwie produziert worden sind. Das kommt irgendwo aus dem Fernen Osten. Insbesondere die Sachen, die von hoher Qualität sind, die kommen aus dem Fernen Osten. Und von denen geben sie. Also sie geben von dem, was ihr Land produziert hat, sie geben von sich. Und das auch überhaupt nicht irgendwie zimperlich, sondern enormst großzügig. Auch hier jetzt wieder Spekulation, aber es gibt alte Gemälde und so Tradition und so weiter und so fort. Und dann hat man versucht, irgendwie Schätzungen zu wagen, wie viel wert denn überhaupt das alles ist, was sie da geschenkt haben. Und man kommt dann auf 5000 Auris. Wie gesagt, man weiß es nicht, aber das ist so eine Schätzung, die man hat. Und 5000 Auris sind ungefähr 400 Jahreseinkommen. 400 Jahreseinkommen wurden da einfach verschenkt. Also mal übersetzt für uns, so ein durchschnittliches Jahr, keine Ahnung, für niedriges vielleicht 20.000 oder irgendwie sowas. Also wird ja um und bei irgendwo 8 Millionen Euro mindestens gewesen sein, was da einfach so, bitteschön, zu einem Kind. Kann man natürlich drüber nachdenken, ob Jesus wirklich arm war, da will ich aber nicht drauf eingehen. Also sie geben freizügig und sie geben. Und ich glaube wirklich, das ist etwas, was wir auch daraus lernen können, dass echter Lobpreis, echte Anbetung hat irgendwas immer mit dem Opfer zu tun, etwas geben, etwas aus Überfluss einfach zu geben. Und ich meine jetzt nicht ausschließlich Geld, sondern einfach von sich zu geben. David hat das auch verstanden. Es gibt da eine Geschichte in 1. Chronike, da will er ein Opfer bringen und dann ist da so ein Typ, ich habe seinen Namen vergessen und mir nicht aufgeschrieben, der hat auf jeden Fall ein Feld und Holz und eine Kuh, sage ich schon fast, einen Ochsen, den er da opfern kann und opfern, zur Opferung beisteuert und er will das alles David schenken und sagt, hey, hier, nimm das, opfer das und David antwortet dann, dass er das nicht kann und er sagt, er will kein Opfer darbringen, das ihm nichts gekostet hat. Und auch Paulus spricht davon. In Römer 12, 1 schreibt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und auch ihm als ein lebendiges Opfer und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich auf. Hey, wir haben das Erbarmen Gottes gesehen. Bitteschön. Das ist genau das Gleiche, was Alex auch gesagt hat letzte Woche. Ich habe Gottes Gnade erkannt. Hier bin ich, sende mich. Und das ist so sehe ich das jetzt hier auch in der Schrift. Und ich glaube, der Moment, an dem die Sterndeuter Jesus sahen, da waren sie wirklich so überwältigt von dem Geschenk, das vor ihnen lag. Also nicht das, was sie gegeben hat, sondern das Geschenk Jesus. Und sie konnten einfach nichts anderes. Und die natürliche Reaktion, die sie da hatten, war das Geben. Jetzt wird es nämlich spannend für mich, weil jetzt wird der Teil, wo ich wirklich nicht weiß, ob ich euch vielleicht verliere. Ich hoffe nicht, aber ich wage mal einen kleinen Exkurs. Und zwar ein bisschen später in Matthäus ist ja die Bergpredigt zu finden. Matthäus 5 anfangend bis Ende 7. Und die ist momentan immer wieder in meiner Bibellese mit dabei. Nicht, weil ich irgendwie einen Plan habe, sondern ich versuche weiterzulesen und irgendwie zieht mich das da immerhin zurück. Und da ist echt viel drin, ist vollgepackt und irgendwie spricht mich da einiges ganz, ganz doll an. Mal so zusammengefasst, eröffnet ja mit den Segenspreisungen, irgendwie spricht Identität aus von ihr seid Salz und ihr seid Licht der Welt und dann geht er aufs Herz ein. Ihr habt gehört, aber ich sage, wenn ihr im Herzen und so weiter. Und dann kommen ja ganz, ganz viele solche Sachen, die aufs Herz eingehen. Und ich glaube, zusammengefasst, diese ganze Bergpredigt, kann man sagen, dass es um Grundsätze rund um das Leben im Reich Gottes geht, sozusagen. Und so wie ich das sehe, ist ein ganz massiver Bestandteil dieses Lebens im Reich Gottes ein Aufpassen auf sein eigenes Herz. Und da geht er halt fast am Ende, da kommt dann am Ende dieses Beispiel vom Lebenshaus, das wir bauen, nicht auf Sand bauen, sondern auf Stein bauen sollen, kommt dann aber diese Stelle mit der engen Pforte, mit dem engen Tor. Ich lese das mal vor, Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Ich selber lese sehr viel gerade in der Message-Übersetzung, das ist eine englische Übersetzung. Und die übersetzt diesen Vers wahrscheinlich viel freier, ist auch viel freier. Also ich würde da jetzt nicht mit studieren wollen, aber ich finde den Ausdruck, wie er das sagt, hier finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir mal die Freiheit genommen, den englischen Text ins Deutsche zu übersetzen und somit ist er wahrscheinlich noch freier. Aber ich lese mal vor. Suche nicht nach Abkürzungen zu Gott. Der Markt ist überschwemmt mit todsicheren, leicht umzusetzenden Formeln für ein erfolgreiches Leben, die man in der Freizeit praktizieren kann. Fallt nicht darauf herein. Auch wenn viele Menschen es tun, der Weg zu leben, der Weg zu Gott, ist voll von Gegendruck und erfordert volle Aufmerksamkeit. Und als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe in meiner stillen Zeit, muss ich dem recht geben, das Leben ist so gefüllt von Abkürzungen. Und da einfach so, sag, nimm dieses Pulver, um irgendwie Sport super aktiv und toll drauf zu sein. Oder hey, du suchst den Partner für dein Leben, dann komm auf unsere Webseite, wir haben den bestimmt für dich. Oder hey, hier sind 3 Schritte zum Millionär. Oder keine Ahnung was, ihr kennt ja diese ganzen Slogans, die da rumfliegen. Und auch wenn ich an mich denke, so häufig falle ich auf diese Abkürzung drauf rein, weil ich einfach manchmal faul bin. Ich habe mich einfach keine Lust, da wirklich anzustrengen. In der Schule damals, wie häufig, hatte ich keine Lust, da irgendwie die Hausaufgaben vernünftig zu machen. Also habe ich sie total oberflächlich nur fertig gemacht, dass ich gerade keinen Ärger kriege oder gar im Pausenraum abgeschrieben, damit ich die halt irgendwo habe. Abkürzung. Oder auch im Sport. Ganz häufig habe ich da irgendwie Sport abgebrochen, weil es jetzt anstrengend wurde und ich mir dann eingeredet habe, ich bleibe ja nur fit. Mehr ist mir da egal. Und also das ist immer wieder. Und auch im geistlichen Sinne, im christlichen Kontext. Wie häufig ist mir das einfach zu nervig und ich lasse mich einfach mitreißen in diesen christlichen Strom, der da irgendwo in modernen Gemeinden da herrscht. Aber mich wirklich hinzusetzen, mich anzustrengen, mich auseinanderzusetzen mit dem, was Gott gerade in meinem Leben macht, nee, das ist ja doof, das ist ja anstrengend, da muss ich ja hingucken. Oder auch Konferenzen ist auch, glaube ich, so ein großes Beispiel, viele von denen, auf denen ich war. Und ich glaube, Gott war da auch, ganz sicher war er da, aber ich habe die Lieder wirklich lautstark mitgesungen und emotional war das eine klasse Zeit, die ich hatte. Ey, wirklich eine tiefe und gute Zeit emotional. Aber mein Herz war verschlossen. Mein Herz war irgendwo nicht da. Und als ich da weggegangen bin, da war da irgendwie nicht mehr Buße. Da war da nicht mehr Umkehr oder eine größere Bereitschaft zu gehen oder irgendwie mehr Liebe für die Mitmenschen. Da war nichts, keine Veränderung. Mein Herz war zu. Abkürzung. Und mich wirklich hinzusetzen und mein Herz anzuschauen, zu sehen, wer ich bin, hinzuschauen, wahrzunehmen, was in mir los ist, das fällt mir so häufig, so schwer. Und ich wage zu vermuten, das ist bei euch auch so. Es ist so viel leichter, den Kram einfach unter den Teppich zu kehren und einfach zu ignorieren, wegzudrücken und sagen, hey, ja, ist einfach nicht da, passt schon, ich will voran, happy clappy. Und für mich ist es dann häufig so, dass ich dann irgendwie erfolgreiche christliche Pastoren oder keine Ahnung was angucke, wenn es denn überhaupt solche Leute gibt, und dann sage, ja, deren Leben sieht ja so einfach aus. Die machen ja irgendwas richtig und dann fange ich an, deren Leben zu kopieren und mache dann irgendwas nach, was die gemacht haben und deren scheinbaren Erfolg irgendwie produziert hat. Das funktioniert nicht. Du kannst Gott wahrhaftig nur als du selbst begegnen. Und ich kann Gott wahrhaftig nur als ich selbst begegnen. Und der Weg mit Gott, der ist so individuell, wie es Menschen auf der Erde gibt. Es gibt keinen gleichen Weg. Ja, es gibt gewisse Grundsätze von, hey, lese in der Bibel und irgendwie pflege deine Beziehung und nimm Zeit für Jesus, so, klar. Aber das ist ja nur ein ganz kleines Fragment von dem ganzen Leben mit Gott. Und das Leben mit Gott, das ist individuell. Und wir können wirklich nur Gott geben, was wir haben. Es gibt keinen, der so denkt und Sachen verarbeitet wie Nati. Nur Nati tut das. Es gibt keinen, der Dinge bearbeitet und irgendwie handelt wie ich. Das bin nur ich. Und das ist gut und das ist auch super, super schön. Und ich für mich will wirklich da neu drauf schauen und sagen, nee, ich will nicht jemand anders sein. Ich will ich sein. Und wir alle haben irgendwie was von Gott empfangen. Wir alle haben Geschenke empfangen. Der eine Gastfreundschaft, der einen fällt das total leicht, irgendwie Sachen schön zu machen. Der andere ist vielleicht super einfach für ihn, Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Der nächste handwerklich total begabt und den Sachen fallen ihm total einfach, da irgendwie mit Holz zu arbeiten. Oder der andere ist vielleicht wohlhabend und ihm fällt das total leicht, Geld anzuhäufen und Geld zu verwalten. Keine Ahnung, der andere, der hat vielleicht nur ein ermutigendes Wort und das fällt ihm total einfach, Menschen zu ermutigen. Was auch immer es ist, was wir bekommen haben, lass uns das im Überfluss geben. Lass uns von unserem geben, von dem, was unser Land produziert. Und ich glaube, das können wir wirklich von den Weisen lernen. Sie haben gegeben von dem, was sie hatten, was ihr Land produzierte. Und nicht aus Zwang, sondern aus der Reaktion des Erkennens. Aus dem einfach Natürlichen heraus. Sie sind keine Abkürzung gegangen, sondern sie sagen, hey, wir gehen voran. Und hier ist, was ich habe. Zurück zur Geschichte. Da sind die Magier, die waren jetzt am Haus von Maria, haben Jesus angebetet, haben Geschenke gegeben. Und sie machen sich jetzt wieder zurück auf den Weg zu Herodes, wo sie ihm jetzt ja erzählen wollen, wo dieser Jesus liegt. Lesen wir weiter. Matthäus 2, Vers 12. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zum Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einen anderen Weg zurück in ihr Land. Die Begegnung mit Gott veränderte sie. Sie veränderten sich. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn angebetet und jetzt auf dem Weg zurück sind sie offen, ihre Pläne verändern zu lassen von Gott. Und meiner Erfahrung nach ist das heutzutage immer noch so. Wenn wir Gott einmal begegnen, dann können wir nicht mehr zurück. Dann sind wir von innen heraus geändert. Und so auch die Magier. Herodes haben wir auch im letzten Teil da irgendwie angesprochen, war ja zum Alter hin sehr egozentrisch geworden, hat irgendwie jeden, der ihn hinterfragt hat oder sich widersetzt hat, ihm gegenüber teilweise einfach umbringen lassen. Er war so ein bisschen sehr brutal teilweise. Und das halt war so, die Bürger, die ich habe, die haben mir zu gehorchen. So war so sein Mindset. Und das galt natürlich auch für Besuch. So, da gibt es gewisse Grundsätze. Ich bin König und wenn ich was sage, dann ist das so. Und ich habe mir dann so darüber nachgedacht, wie wird er das wohl gefunden haben, als er dann herausgefunden hat, dass die Sterndeuter ihn hintergangen sind. Ich glaube, das fand er nicht so gut. Ich glaube, das fand er gar nicht so gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Sterndeuter das wussten. Die wussten, dass der Herodes nicht ganz so lustig drauf ist, wenn er mitbekommt, dass die da nicht mehr hingehen und dass das eventuell gefährlich sein kann, dass sie keine gute Reputation mehr haben beim König, dass sie auch vielleicht in Lebensgefahr jetzt kommen, weil die irgendwie Reiter hinterher schicken und die suchen, keine Ahnung. Aber das war denen nicht mehr so wichtig. Denen war wichtig, Gott zu gehorchen. Sie haben ihn in einem Traum gesehen, sie haben ihn da gesehen. Dem müssen wir gehorchen, sie waren verändert. Und da, ich bin mir dann nicht sicher, dass das, vor dem sie diesen Jesus gesehen haben, auch so gewesen wäre. Weiß ich nicht. Ich bezweifle das tatsächlich. Die Begegnung mit Gott führt immer in eine Veränderung hinein. Da gibt es auch andere Beispiele in der Bibel. Eins ist Jakob. Seit Jahren ist er irgendwie auf der Flucht. Und zuerst vom Zorn des Bruders, Esau, genau, und dann später dann auch irgendwie von seinem Schwiegervater Laban, der irgendwo in seinem Leben selber hat er immer irgendwie mit Tricks, Täuschung und Lügen hat er sich irgendwie durchgemogelt. Und jetzt ist er kurz davor, seinen Bruder Esau wieder zu treffen und hat Angst, logischerweise, weil er hat auch mitbekommen, sein Bruder kommt irgendwie wie in einer 400 Mann starken Armee, Fragezeichen, ihn entgegen. Und ja, ich hätte auch Angst. Ich hätte auch richtig Angst, wenn ich weiß, dass mein Bruder nicht so gut auf mich zu sprechen ist. Und genau, es ist die Nacht vor dieser Begegnung mit seinem Bruder. Er hat seine Familie gerade über den Fluss gebracht und jetzt ist er dran, rüber zu gehen. Und dann ist da ein Mann, der steht ihm im Weg, versperrt ihm den Weg und dann ringen die, kämpfen sie bis zum Morgen. Dieser Mann, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass es dann Gott ist. Und Gott lässt sich besiegen von Jakob. Und Jakob kommt raus aus dieser Begegnung mit Gott, verändert. Zum einen ist er gesegnet, dann hinkt er, also kann nicht mehr normal gehen, ist auch eine Veränderung. Aber sein Name ändert sich auch von Jakob zu Israel, von Fersenhalter, irgendwie immer hinterhältig, ich halte mich da fest und versuche mich hochzuziehen, zu Gott kämpft für mich in Klammern. Veränderung, die da drin ist. Und er weiß einfach mit jedem Schritt, den er geht, hey, Gott ist stärker als ich. Ich habe meine Hüfte, die erinnert mich daran. Er ist stärker als mich. Er hat mich besiegen lassen. Er ist für mich. Er ist auf meiner Seite. Er hat mich gesegnet. Er ist verändert. Anderes Beispiel in der Bibel ist Hiob. Sein Leben ändert sich schlagartig. Und vorher war er super, super wohlhabend. Dann verliert er alles auf einmal. Seine Familie, seine Herde, seine Freunde auch dann Stück für Stück später. Seine Gesundheit, komplett schlagartige Veränderung ins Negative. Und er beklagt sich bei seinen Freunden. Dort findet er keinen Anklang. Und dann richtet er seine ganze Anklage, seine Anschuldigung an Gott. Und in diesem State of Mind, sagt man auf Englisch, in dieser Haltung, in dieser Verfassung, kommt jetzt Gott hinein und spricht zu ihm, redet zu ihm direkt. Und dann antwortet Hiob darauf wie folgt. Hiob 42, 1 bis 5. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Auch eine krasse Veränderung, die da ist. Anschuldigung von, hey, ich bin doch gar nicht schuldig, was soll der Blödsinn? Und jetzt sagt er, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun habe ich dich mit Augen gesehen. Radikale Veränderung. Das war bei Jakob so, das war bei Hiob so, das war bei Jesaja so, wie Alex uns letzte Woche illustriert hat. Das war bei Paulus so auf dem Weg zu Damaskus, das war bei den Sterndeutern so. Und das ist bei vielen anderen auch so, auch heutzutage noch. Die Begegnung mit Gott bringt Veränderung. Sind wir offen dafür? Sind wir offen für diese Veränderung? Und ich glaube, das ist etwas, was wir von den Weisen lernen können. Sie haben den Stern gesehen, sind dann im Glauben als Reaktion gegangen. Und als sie dann gefunden haben, haben sie vom tiefsten Herzen angebetet. Sie haben ihn niedergekniet, sie haben gegeben von dem, was sie hatten. Und dann haben sie sich verändern lassen. Dann haben sie sich tief berühren lassen von ihm und sind nach Hause gegangen. Und ich will nochmal sagen, was ich im letzten Teil auch gesagt habe. Ich glaube wirklich zutiefst, dass Gott einen Plan für dich und für mich hier in dieser turbulenten Welt hat. Er ist immer noch am Arbeiten. Er ist für uns. Lass uns im Glauben nicht nur hinhören, sondern dann auch gehen. Und ich sage, wenn wir das tun, wenn wir gehen, dann werden wir ihn sehen. Und dann lass uns wirklich offen sein für Veränderungen, für das, was er tun möchte in unserem Leben. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.